Hallo, schönen Abend. Es ist mir wie immer eine große Freude und eine Ehre, zugleich hier predigen zu dürfen. Und das Thema heute, das ist ein Thema, was mir eigentlich völlig fremd ist. Ich habe bin ja als lutherischer Christ groß geworden, da war ich mal in Norditalien in einem Kloster und da wurde da also in der Karwoche gefastet und das war schrecklich. Ich habe da immer, wenn ich geträumt habe, nur von heißen Kartoffeln geträumt und ich habe dann irgendwann mir gesagt, das Fasten, das braucht es eigentlich nicht. Das ist eigentlich, wenn man wirklich zu Jesus gehört, Jesus hat alles getan am Kreuz für uns, brauche ich nicht noch zu fasten. Und dann habe ich aber so in den letzten Jahren immer mal wieder Dinge gelesen und gehört, die da in eine andere Richtung gehen. Und das war der Grund dafür, dass ich mich da ein bisschen tiefer reingelesen habe und heute jetzt zu diesem Thema die Predigt machen will. Wenn ich über Fasten rede, es war ja vorhin diese schöne Frage, ja, wer fastet und so. Ich meine ein ganz einfaches Fasten in dem ursprünglichen Sinn des Wortes, also einfach nichts essen. Und Fasten für Anfänger, das wäre jetzt mal heute das Thema, das ist einfach nur einen Tag nichts zu essen. Und also 24 Stunden, da komme ich nachher noch mal ein bisschen näher drauf. Das ist nicht schwierig und ist aber trotzdem, man merkt's. Genau. Ich beginne nochmal mit dem Gedanken, den ich vorhin gerade schon gesagt habe. Wieso sollten Christen eigentlich fasten? Also das ist ja irgendwie so eine Selbstkasteiung und Jesus hat alles für uns getan am Kreuz. Das ist doch eigentlich nicht notwendig. Und trotzdem haben die Christen durch die ganzen Jahrhunderte hindurch immer gefastet. Und dann habe ich mir das mal versucht, ein bisschen näher anzuschauen, was da so dahinter steckt. Lassen wir mal das Alte Testament zur Seite, denn das ist ja nochmal ein ganz anderer Hintergrund, da komme ich nachher immer mal wieder drauf zurück, der Unterschied Altes Testament, Neues Testament, aber auch im Neuen Testament wird viel gefastet und wir beginnen mal, nehmen wir mal schauen, den muss ich vorher anmachen. Aha. So, wunderbar. Jetzt ist das nämlich wieder, damit man das lesen kann, muss ich vorgehen. Ich weiß nicht, ob ich da noch in der Kamera bin, aber das kriegst du hin, gell, Michael. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, also es geht um Jesus, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Also Jesus hat zu Beginn seines öffentlichen Wirkens 40 Tage gefastet. Das ist nun beileibe kein Fasten für Anfänger. Und es ist aber ein Zeichen dafür, dass Fasten etwas ist, was mit dem Leben seiner Nachfolger auch zu tun hat. Jesus hat offenbar auch während seiner Zeit des öffentlichen Wirkens immer wieder gefastet. Das kommt nicht so groß vor, aber man sieht es zum Beispiel an einer Stelle im 4. Johannes 31. Unterdessen mahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Also diese Stelle hat natürlich ganz viele Themen drin, aber ich bringe sie jetzt hier nur, um zu zeigen, Jesus hat ganz offenbar zwischendrin immer auch Zeiten der Stille und des Fastens eingelegt. Na nächste Stelle, wo es im Neuen Testament ums Fasten geht, die ist relativ bekannt und die ist aber auch vielleicht ein bisschen irreführend. Da geht es nämlich, also Matthäus 6 am Anfang, um diese drei Themen. Beten in der Öffentlichkeit, Almosen geben in der Öffentlichkeit und Fasten in der Öffentlichkeit. Und Jesus sagt immer, die Pharisäer, die wollen doch nur bewundert werden. Ich lese jetzt die Stelle mit dem Fasten. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Die Stelle wird immer wieder dann dafür herangezogen, dass wenn jemand heute fastet, er das möglichst für sich behält. Ich werde nachher drauf kommen, dass das vielleicht nicht unbedingt das richtige Verständnis ist. Die drei Stellen im Anfang des sechsten Kapitels des Matthäusevangeliums zeigen allerdings eine Sache. Es gehörte zur selbstverständlichen Frömmigkeitstradition der damaligen Juden, dass sie Almosen gegeben haben, dass sie gebetet haben und dass sie gefastet haben. Und Jesus setzt es als selbstverständlich voraus, dass das richtig ist. Er sagt nur, macht's nicht, um Eindruck zu schinden. Und das wiederum ist ein Grund dafür zu sagen, also wenn diese drei Dinge da nebeneinander stehen und das Beten und das Almosen geben, das haben wir ja übernommen als Christen, dann spricht ja manches dafür, dass man vielleicht das Fasten nicht ganz weglässt. Also fand ich ein ganz, ganz überzeugendes Argument. Übrigens, ich habe mal so mit dem Stichwortsuche in unserem Predigtarchiv gesucht, wie viele Predigten in den letzten 25 Jahren, so weit reicht das ungefähr zurück, zum Thema Fasten waren. Ihr dürft mal raten. Also ich sag mal zum Vergleich, zum Thema Gebet und Beten waren es etwa 50 Predigten. Zum Thema Geben, Almosen geben, waren es immerhin 10 Predigten. Und zum Thema Fasten 2. Also ich habe mir gedacht, dann kann man, letzte Predigt liegt glaube ich bei 2009, kann man mal wieder eine Predigt über das Thema halten, ohne die Gemeinde zu langweilen. Jetzt kommt aber die Stelle, die oft dafür herangeführt wird, dass man sagt, wir müssen ja vielleicht gar nicht fasten. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Wir wissen, dass die Pharisäer zweimal pro Woche fasteten. Und es kamen etliche, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten an jenem Tage. Gut, Jesus ist von den Hochzeitsgästen genommen worden, das wissen wir durch seinen Tod am Kreuz. Und jetzt gibt es Leute, die haben aber eine ganz schlaue Auslegung, die sagen, ja gut, aber nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden. Das ist also, es gab 3 Tage, wo die Christen fasten mussten, wird überwiegend abgelehnt, diese Auslegung. Ich denke auch zu Recht, denn weshalb? Wir warten ja auf die Wiederkunft des Herrn. Das heißt, er ist jetzt weg, er lebt in uns und er ist jetzt da, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Aber das ist was anderes als die wirkliche leibliche Wiederkehr des auferstandenen Herrn am Ende der Zeiten, auf die wir warten. Und daher ist jetzt die Zeit des Fastens, nachdem, wie das der Jesus damals gesagt hat, und zwar gar nicht als Aufforderung, ihr müsst dann fasten, als schlichte Prophezeiung. Sie werden fasten. Und die Christen haben das durch die ganzen Jahrhunderte hindurch getan. Schauen wir mal an, was wir noch haben im Neuen Testament zu dem Thema Fasten. In der Apostelgeschichte sieht man, dass die ersten Christen durchaus gefastet haben. bei verschiedenen Gelegenheiten, zum Beispiel hier Apostelgeschichte 13,2. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also Fasten im Zusammenhang mit Gottesdienst, Fasten im Zusammenhang mit Beten, und zwar im Zusammenhang mit einem Segnungsgebet. Nächste Stelle, auch wieder Apostelgeschichte 14. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie nun glaubten. Auch hier beten und fasten im Zusammenhang mit einem Segnungsgebet. Paulus hat nach eigenem Bekunden viel gefastet. Ich habe hier nur ein ganz kurzes aus dem sozusagen Satzzusammenhang isoliertes Zitat, aber dass man sieht, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Das ist die Situation, von der er beschreibt, in der er immer wieder war, aber aus diesem in viel Fasten, im griechischen Polakis, also immer wieder, wissen wir, das war eine regelmäßige Übung des Apostel Paulus. Auch das Grund genug, dass die Christen in der Folge auch fasteten. Was man da an der Stelle übrigens schon sieht, ist, Fasten ist jetzt nicht unbedingt eine reine Spaßveranstaltung, wenn man den Kontext sieht. Mühe, Arbeit, Wachen, Hunger, Durst, Fasten, Frost und Blöße. Also Blöße, nicht genug Anziehsachen. So, das waren jetzt die Stellen aus dem Neuen Testament. Jetzt habe ich ausnahmsweise mal einen nachneutestamentlichen Text. Das ist die sogenannte Didache. Das ist ein frühkirchlicher Lehrtext, der interessant ist und, sage ich mal, jedenfalls für die katholische Kirche zum Beispiel von ganz großer Bedeutung war durch die ersten Jahrhunderte. Und den man sicherlich nicht jetzt mit dem gleichen Gewicht sehen darf wie die biblischen Schriften, aber der einen Anhaltspunkt gibt. Und da heißt es, eure Fasten aber sollen nicht gemeinsam sein mit den Heuchlern. Sie fasten nämlich am zweiten und fünften Tag der Woche. Ihr aber fastet am vierten Tag und am Rüsttag, also am Mittwoch und am Freitag. Und diejenigen, die heute so, sage ich mal, ein bisschen katholisch inspirierte Fastenwochen machen, wissen, dass auch bis heute der Mittwoch und der Freitag besondere katholische Fastentage geblieben sind. Wer sind die Heuchler? Das sind natürlich die Heuchler von vorhin, die wir aus dem Matthäusevangelium gesehen haben, also die Pharisäer. Interessant ist aber, die Pharisäer haben also zwei Tage in der Woche gefastet und die Christen haben sich einfach nur zwei andere Wochentage genommen, aber sie haben es genauso gehalten. Und da würde ich sagen, das ist schon nicht mehr Fasten für Anfänger. Ich habe es selber ausprobiert, das ist ein bisschen viel, zweimal pro Woche. Aber sicher können das einige von euch schon, ihr seid ja sicher auch teilweise Fortgeschrittene, aber heute, wie gesagt, mal nur für Anfänger. Wenn wir an dieser Stelle sind, würde ich mal sagen, Zwischenergebnis, man kann sagen, Fasten gehört zum christlichen Lebensstil. Da gibt es so viele Hinweise und das regelmäßige Fasten ist eigentlich etwas, wahrscheinlich findet es jetzt heute nicht mehr so statt. Wie gesagt, aus meinem eigenen Leben kannte ich es bis vor wenigen Monaten nicht, aber es gibt eine lange Kirchentradition, in der das eben so war. Und jetzt ist die Frage, aus welchen Gründen sollten wir heute fasten, außer dass es halt dazugehört. Vielleicht also so die Gründe, die sich anbieten könnten. Und ich nehme mal kurz vorweg die beiden Gründe, die natürlich nicht gehen. Also Fasten, um abzunehmen, und Fasten aus gesundheitlichen Gründen kann man machen, kann jeder tun. Also Fasten zum Abnehmen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bei dem Fasten funktioniert es nicht. Wenn man nur einen Tag fastet, isst man einfach an den Folgetagen wieder so viel, dass man das aufholt. Also auch insoweit sehe ich da keine Gefahr, dass man da irgendwie übermäßig abnehmen könnte. Aber es sollte dann halt auch nicht die Motivation sein. Fasten aus gesundheitlichen Gründen ist natürlich auch kein geistliches Fasten, kann man sicher auch machen, aber gehört halt auch nicht dazu. Man kann das vielleicht mitnehmen, ja, wenn es irgendwie von Vorteil ist. Ich weiß aber nicht, ob ein eintägiges Fasten überhaupt gesundheitlich vorteilhaft ist. Ist kein theologisches Thema, kann jeder für sich googeln. Und also was natürlich auch nicht geht, das ist klar, ist Fasten, um Menschen zu beeindrucken. Also zu sagen, ich faste so und so viel, schau mich mal an. Das hat Jesus relativ deutlich gesagt. Das darf keine Zielsetzung sein. Gut, also jetzt haben wir mal die Dinge ausgesondert, die so sicher gar nicht in Betracht kommen. Jetzt wird es aber, geht sozusagen von den Dingen, die nicht so stimmen, langsam immer näher zu denen, die stimmen. Fasten, um uns mit Gott wieder zu versöhnen. Das ist eigentlich eine alttestamentarische Tradition, also man hat gesündigt und um das wieder, diesen Fehler zu bereuen und zu sühnen, fastet man. Funktioniert es für Christen im Neuen Bund? Schwierig, denn warum? Jesus Christus ist schon für alle Sünden gestorben. Da habe ich, glaube ich, auch schon einen entsprechenden Text aus dem Hebräerbrief. Dieser also hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt, und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Also eine ganz klare Sache, da ist kein Raum. Also wir können durch Fasten nicht irgendwelche Sünden jetzt so, mit so einem Parallelprogramm nochmal sühnen, dafür ist kein Raum. Das heißt nicht, dass man nicht als Zeichen der Reue für irgendwie besondere Sünden, die man erkennt, mal sagt, meine Umkehr begleite ich mit einem Fasten, um die Ernsthaftigkeit des Ganzen zu unterstreichen. Das ist aber ein großer Unterschied, als dass es wirklich Sühne wäre. Ja, jetzt ein sehr spannendes Thema. Fasten, um die Kraft des Gebets zu verstärken. Was meint ihr? Kann ich durch das Fasten mein Gebet verstärken? Also ich weiß, dass es eine durchaus gebräuchliche Praxis ist, auch im Alten Testament zu finden. Also wenn ich wirklich Gott um Hilfe bitte, dann bete ich nicht nur, sondern dann faste ich auch noch. Könnte man sagen, hört sich gut an, kam immer wieder vor. Ich bringe mal eine Stelle, aus der das auch teilweise so ein bisschen abgeleitet wird. Ja, hier geht es um die Dämonenaustreibung, Matthäus 17, Vers 19, da haben die Jünger versucht, einen Dämon auszutreiben und haben es nicht geschafft. Und da steht jetzt bei Matthäus, da traten die Jünger zu Jesus, als sie allein waren und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. So, und jetzt kommt der Vers 21, der allerdings in vielen modernen Bibelausgaben fehlt. Aber diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Also das ist so eine Stelle, in vielen Bibelausgaben ist sie auch noch drin, wo man abgeleitet hat, also wenn ich faste, dann ist mein Gebet, dann ist die Gebetswirkung schon noch mal ein bisschen stärker. Und manche Dämonen, die kriege ich halt nur auf diese Weise raus. Jetzt ist es so, also normalerweise schauen wir uns ja hier jetzt so die verschiedenen textkritischen Sachen nicht an, aber hier ist es doch mal lohnend. Also es gibt einfach zwei verschiedene Handschriftentraditionen von Anfang an. In der einen ist das, sieht man, in der Linie ist es drin, in der anderen fehlt es. Und Zuverlässigkeit, da kann man jeweils drüber diskutieren. Es ist aber zumindest unsicher. Und wenn man sich fragt, wieso sollte das hier gestrichen worden sein, gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund. Weshalb sollte es versehentlich reingeraten sein? Da gäbe es ja wohl einen Grund dafür, nämlich im Markus-Evangelium ist eine Parallelstelle. Und da wird auch wiederum in den ältesten Handschriften gesagt, diese Art fährt nur aus durch Beten. Und da ist schon in späteren Handschriften dann reingeraten und Fasten. Warum? Beten und Fasten war einfach so eine übliche Kombination. Das kann einem Abschreiber mal unabsichtlich passieren. Und kann man sich so vorstellen, nicht? Man hat dann einen Bibeltext und dann schreibt irgendwer neben dem Bibeltext, wer kennt ja den Markus, und dann schreibt er, diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Und der nächste Abschreiber, er bringt es versehentlich in den Text rein. Das wäre also zum Beispiel eine ganz gute Erklärung dafür, wieso dieser Vers ursprünglich mal nicht drin war und dann reingeraten ist. Aber es gibt aus dem Textzusammenhang eine viel einfachere Erklärung, wenn ihr euch das mal anschaut. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Was sagt Jesus? Nicht, weil ihr nicht gebetet und gefastet habt, sondern wegen eures Kleinglaubens. Das ist eine ganz, ganz einfache Erklärung, und die zweite, die passt in den Zusammenhang gar nicht mehr rein, denn hätten sie Glauben gehabt, dann hätten sie ihn austreiben können. Sie können ja sogar am Berg sagen, er soll sich verschieben. Sie müssen nicht fasten. Und übrigens, Jesus selbst, der hat nur gesagt, fahr aus. Der hat auch nicht gefastet. In dem Augenblick jedenfalls ist davon nichts berichtet. Also daher ist ich habe das jetzt mal ausnahmsweise hier so ein bisschen genauer gemacht, dass man sieht, es gibt manchmal auch Bibelstellen, die sind nicht nur kontrovers inhaltlich, sondern auch, weil man nicht sicher weiß, ob sie einfach ursprünglich dazugehört haben. Und dieser Vers hat halt wahrscheinlich ursprünglich nicht dazugehört, was wiederum bedeutet, ein zusätzliches Argument dafür, weshalb man Fasten nicht braucht, um das Gebet zu verstärken. Aber ich denke, auch da gibt es noch einen inhaltlich weiteren Grund. Jesus hat an den Stellen, wo er uns Zusagen gegeben hat, ich habe das letzte Mal da über das Gleichnis mit der Witwe gesprochen, da heißt es immer, er wird euch schnell zu eurem Recht verschaffen. Ja, betet ständig, aber nicht. Er hat nicht gesagt, ihr müsst besonders doll beten, damit ihr ein Resultat habt, sondern es genügt einfach, wenn ihr betet. Und wenn ihr alles, was ihr in meinem Namen bittet, das wird euch widerfahren. Das heißt, so viel wie immer, wenn Jesus, der in euch lebt, eigentlich der Bittende ist, dann wird es passieren. Und dann ist es auch immer so, dass ich sage, dein Wille geschehe, Vater, so wie das Jesus gesagt hat. Und da brauche ich nichts nochmal durch einen körperlichen Kraftakt gewissermaßen zu verstärken. Ich habe das zum Beispiel, was mir gekommen ist, ja, ein Gebet, das ist einfach ein Gebet und dann macht Jesus das. Kennt ihr diese U-Bahn-Türen mit diesen grünen Knöpfen? Das ist ja so, die gehen ja neuerdings ein bisschen verzögert auf. Da gibt es ja Leute, die hauen so ganz fest dran. Das hilft gar nichts. Kann es ganz leicht antippen. Man muss nur die 3 Sekunden warten, die der Zug steht. Und so ist es mit dem Gebet auch. Wir müssen nicht ganz fest und intensiv beten, sondern wir müssen einfach nur im Vertrauen darauf beten, dass Gott unser Gebet erhört, und dann ist genug. Es ist nicht so, oder es ist der Unterschied vielleicht nochmal zu dem alle Zeit beten, was wir das letzte Mal hatten. Das heißt, das ganze Leben in einer Gebetshaltung zu verbringen, das ist richtig. Aber das heißt nicht, dass ich besonders laut rufen muss, und das heißt nicht, dass ich mich irgendwie da besonders reinsteigern muss. Ich kann einfach ganz leise antippen und sagen, Gott, mach du das. Ich vertraue drauf. Ja, das war dieses. Schauen wir mal. Jetzt kommt das nächste Thema. Auch sehr beliebt in der Tradition. Fasten, um unsere sündige Natur zu bekämpfen. Also ich habe da was bei den Kirchenvätern gefunden, noch bei Martin Luther. Das ist also so, klar, die Sünde, gerade bei Luther war das ja, Mensch ist immer noch Sünder, und die Sünde, die muss bekämpft werden. Und eine Möglichkeit, die Sünde zu bekämpfen, denn die Sünde kommt ja aus dem Körper, unter anderem ist, den Körper einfach mal so richtig zu kasteien. so ihm zu zeigen, dass er nichts wert ist. Und er wird ihm auch mal Nahrung entzogen. Viel Arbeit wird übrigens auch angeraten. Also passt das? Also ich denke, wir wissen eigentlich auch vom Evangelium von Paulus, der Mensch kann mit seinem Willen gar nicht gegen die Sünde ankämpfen, sondern es ist immer Jesus in uns. Wir sind der Sünde gestorben, das kommt jetzt. Genau. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, ist frei geworden von der Sünde. Wir wissen alle, dass unser Leib hier noch existiert. Ja, das ist ein geistliches Konzept, dass ich sage, der alte Stefan ist tot. Der kann mir geschlichen kommen. Ich sage einfach, ich bin jetzt eine neue Schöpfung und ich tue die Art von Sünde nicht. Da geht es jetzt hier auch weiter. So auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also die Sünde wird nicht herrschen über euch. Ihr braucht ihr einfach nur nicht zu gehorchen. Aber das ist was anderes, als gegen die Sünde zu kämpfen. Das hat Jesus gemacht. Ein für alle Mal am Kreuz hat er die Sünde besiegt. Und wenn wir einfach den Jesus in uns zulassen, dann haben wir diese Freiheit, dann müssen wir der Sünde nicht mehr gehorchen. Und dann brauchen wir, jetzt bin ich wieder beim Fasten, dann brauchen wir uns auch nicht zu kasteien, um die Sünde zu bekämpfen. Nächstes Thema, sollen wir aber vielleicht fasten, damit Gott uns belohnt? Wir hatten doch vorhin diese Stelle bei Matthäus. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dich belohnen. Du musst es auch nur heimlich machen. So, brauchen wir eigentlich noch eine Belohnung von Gott? Haben wir nicht schon alles? Haben wir nicht schon alles bekommen? Gesegnet mit allem geistlichen Segen? Und wir sind als Miterben eingesetzt, mit Jesus Christus in den himmlischen Regionen. Wir haben alles von ihm bekommen. Brauchen wir jetzt noch mehr Lohn von ihm? Ich sag's, nehm es mal als Frage vielleicht. Also mein Eindruck ist eigentlich, wir haben allen Lohn in dem Erbe der himmlischen Königsherrschaft, an der wir teilhaben. Und wir müssen uns da nicht mehr nochmal so einen Sonderlohn erwerben dazu. Und vor allem, selbst wenn das so wäre, darf das nicht unsere Motivation sein, denn das wäre nun wirklich die klassische Werkgerechtigkeit. Ich versuche, durch Werke einen Lohn zu bekommen, schreibt Paulus an einer anderen Stelle im vierten Kapitel, dass er sagt, wer sich aus seinen Werken einen Lohn erwartet, der kriegt das, was er halt sich verdient hat. Aber das ist nicht der Lohn aus Gnade. Und die Gerechtigkeit, die wir bei Gott finden, ist nur eine Gerechtigkeit aus der Gnade. Also daher Fasten, damit Gott mich noch lieber hat und damit ich Lohn im Himmel bekomme, ist eigentlich auch kein so wirklich durchgreifendes Argument. Das gehört auch nochmal in diesen Zusammenhang. Wenn ihr nun mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Also Satzungen zum Beispiel gibt es auch Fastensatzungen. Ja, es wäre also zum Beispiel völlig falsch jetzt zu sagen, der Stefan hat eine Predigt gehalten, dass man einmal in der Woche fasten soll. Das wäre schon wieder eine Satzung. Und was schreibt Paulus dazu? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, was doch alles verbraucht und vernichtet werden soll. Es sind menschliche Gebote und Lehren. Diese haben zwar einen Schein von Weisheit durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, ja, durch Nahrungsentzug zum Beispiel. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Also das ist jetzt besonders hart, dieses Urteil, sie befriedigen nur unsere natürliche Natur, weil wir uns sozusagen wir wollen selber wieder toll sein, dass wir sagen, ja, ich habe es geschafft, ich habe jetzt so hart gefastet. Und das soll eben nicht die Motivation sein. So, aber es gibt jetzt schon noch, also ich habe jetzt lauter Sachen gesagt, die nicht so wirklich überzeugend sind. Ich habe jetzt noch zwei Punkte übrig, die schon überzeugend sind. Also das eine ist, Fasten kann ein Zeugnis sein. Ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Genauso wie unser Gottesdienst ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist, dass wir öffentlich beten, mit dem Zehnten geben zum Beispiel, behält zwar immer jeder für sich, auch wieder wegen dieser Matthäusstelle, aber im Grunde wäre das auch ein gutes Zeugnis, und das wissen die Leute auch, dass in Kirchen wie unseren, unsere ganze Infrastruktur selber durch Spenden finanzieren, ist auch ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, weil es einfach zeigt, Jesus ist mir so viel wert, viel mehr als jetzt gerade mein materieller Wohlstand, und das Gebet, Jesus ist mir die Zeit wert, die ich bete, und es ist mir die Geste wert, und beim Fasten, Jesus ist mir das auch wert, mal auf richtig was zu verzichten. Also ich finde es übrigens sehr gut, wenn man auf Medien verzichtet. Also ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Die heutige Zeit hat noch viel mehr Möglichkeiten, sehr sinnvoll auf Dinge zu verzichten. Aber das biblische Fasten, wenn man es jetzt mal so nennen will, ist einfach ein Fasten, wo man nichts isst. Und man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Also genau, das Zeugnis. Diese Sorge wieder, oh, jetzt habe ich jetzt jemandem gesagt, dass ich faste, jetzt habe ich meinen Lohn schon wieder weg, das sollten wir uns auch nicht machen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben allen Lohn. Ja? Das ist ein Bild im Grunde an jeder Stelle, ja, im Verborgenen von Jesus zu diesen drei Themen. Das ist zu den Juden unter dem Gesetz des Mose gesprochen, dass er ihnen sagt, also wenn ihr euch irgendwie was erwerben wollt, das geht natürlich nicht, wenn ihr es nur macht, um von anderen Menschen bewundert zu werden. Und das gilt natürlich auch für unser Fasten. Wir sollen nicht angeben damit, das ist ganz klar, hatte ich vorhin schon gesagt. Aber wir sollen auch nicht Angst haben, dass jemand von unserem Fasten erfahren hat, wie er jetzt irgendwo mit dem Konto ins Minus kommen. Also erstens mal glaube ich nicht, dass es so ein Konto gibt, aber selbst wenn es das Konto gibt, sollten wir uns keine Sorgen machen, weil wir kriegen keinen Abzug, wenn es nicht aus dieser falschen Motivation geschieht. Das war also das Zeugnis, das nach außen hin. Und jetzt kommt das Fasten nach innen als ein Akt der Heiligung. Heiligung ist Absonderung für Gott. Und das ist genau das, was wir da tun. Wir leben nicht so wie alle. Wir leben einfach ein Stück anders. Hat Paulus auch den Tipp gegeben für Christen am Ende seines, und nicht na, relativ gegen Ende des Römerbriefs. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinns, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also der Zusammenhang hier, stellt euch nicht dieser Welt gleich und gebt euren Leib hin als ein lebendiges Opfer. Das ist also für mich ganz, ganz deutlich auch, zumindest ganz viele Dinge sind ein lebendiges Opfer. Ja? Wir haben Lobpreisopfer, wir heben die Hände, da ist auch der Körper beteiligt und die Stimme. Und beim Fasten ist es eine andere Art von lebendigem Opfer. Und das ist eben ein Dankopfer. Ja? Das ist nicht ein Opfer, was irgendetwas erwartet. Kein Opfer, was jetzt Lohn erwartet. Kein Opfer, wo wir uns selber irgendwie toll finden. Sondern es ist einfach nur aus dem Dank heraus in der Beziehung, die wir zu unserem Herrn und Erlöser haben, den wir so lieben und auf dessen Wiederkunft wir warten. Und in dem Sinn, das ist auch noch, also es geht darum, unseren Herrn und Erlöser in das Zentrum unseres Lebens zu stellen und nicht nur unseren Geist daran teilhaben zu lassen, sondern den Körper. Da nochmal der Vergleich, ja, wenn wir die Hände heben, das ist auch unser Körper, der dabei ist. Wenn wir Gebetszeiten haben, ist das auch, es ist nie einfach nur unser Kopf. Und das ist auch wichtig an der Stelle, dass wir verstehen, dass Fasten ist kein Akt der Selbstdisziplin, sondern es ist einfach ein Akt des Glaubens. Ich verlasse mich auf Jesus und drum kann ich auch so einen Verzicht machen, ohne dass ich jetzt Angst habe, oh, jetzt habe ich das leckere Essen wieder verpasst. Also ich habe vor einigen Tagen, muss ich jetzt doch mal sagen, ein wunderbares selbstgemachtes Vitello Tonnato verpasst durch mein Fasten, weil es hieß, ja du fastest ja. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, wo ist denn das? Das wollte ich übermorgen essen. Nee, das ist jetzt heute Abend weg. Wenn ich war kurz traurig, aber das war der alte Adam. Die neue Schöpfung, die ich in Jesus bin, die sagt sich natürlich, jetzt ist es doch völlig egal, dieses blöde Vitello Tonnato. Ich kriege in meinem Leben genug leckere Sachen noch zu essen und außerdem brauche ich sie sowieso nicht. Weil meine Hoffnung ist ja Jesus Christus, sowohl hier auf der Erde als auch im Himmel. Und da gibt es gar keinen Augenblick, wo ich hin und her überlegen muss, was ist wichtiger. Genau, also Fasten ist nicht ein Akt der Selbstdisziplin, sondern Jesus Christus ist meine Stärke. Ich erinnere nochmal an die Predigt von Marie-Louise kürzlich. Das Fasten schwächt unseren Körper, aber wie halten wir es aus? Durch Jesus Christus, der in uns stark ist. Und dann geht es ganz leicht. Und eher, nochmal, ich rede von Fasten für Anfänger, ich kann jetzt nicht, aber ich habe gehört von Leuten, die das länger machen und die sagen auch, dass dann Jesus noch ihre Stärke ist. Und das muss man immer bei dieser Fastenübung im Hinterkopf haben und berücksichtigen. Und zum Thema Heiligung komme ich also nochmal. Ja genau, das sind jetzt die Stellen mit der Schwachheit, Entschuldigung. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides. Satt sein und hungern. Beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Jesus Christus. Und das nächste. Darum will ich mich rühmen. Möchte ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Also, wenn ich im Fasten schwach bin, bin ich stark, weil Jesus Christus in mir ist und ich mich auf ihn fokussiere. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist, dann werden sie fasten an jenem Tag. Das ist eigentlich sozusagen der Fluchtpunkt, wo sich das trifft. Wir fasten, weil wir auf die Wiederkunft von Jesus Christus warten, den wir so ersehnen. Und dem wir hier den roten Teppich aufgerollt haben und der im Mittelpunkt unseres Lobpreises ist. Das ist der ganze Punkt. Und das soll tatsächlich eben nicht jetzt irgendwie eine Pflichtübung sein. Wer das für sich mal ausprobieren will, die nächsten Wochen, der kann es ja mal probieren. Einen Tag in der Woche, also 24 Stunden lang nichts essen. Das heißt also auch keine flüssige Nahrung, nur zur Klarstellung. Also einfach keine Nahrung zu sich nehmen, Wasser trinken, also für Leute, die einen schlechten Kreislauf haben, die können auch einen Kaffee oder einen Tee trinken. Es funktioniert dann vielleicht ein bisschen leichter, aber ideal ist natürlich nur Wasser zu trinken. Ich habe das die letzten Wochen so probiert und habe auch gesehen, die besten Zeiten sind wirklich die, wie das ursprüngliche Fasten schon im Alten Testament mal am Yom Kippur-Tag, am Versöhnungstag vorgesehen war, von einem Abend zum anderen Abend. Das ist, dann verzichtet man aufs Abendessen, aufs Frühstück, aufs nächste Mittagessen und dann kann am nächsten Abend wieder essen. Das ist, ist ein guter Rhythmus. Ich hab auch andere Rhythmen probiert. Das kann ich sozusagen aus praktischer Erfahrung empfehlen. Und es ist eine Herausforderung, aber keine Überforderung. Das würde ich mal so als das Schlagwort sehen für das Fasten für Anfänger. 24 Stunden, ja, natürlich bitte die Ausnahme, keine Kinder, keine Diabetiker, keine Schwangeren, also das, aber auch das bitte selber googeln. Das sind wieder die medizinischen Aspekte. Wenn jemand nicht fasten kann aus gesundheitlichen Gründen, dann kann er ein geistlich genauso vollwertiges Leben haben. Er kann dann einfach ein bisschen mehr beten und ein bisschen mehr Almosen geben zum Beispiel. Also das kann sich dann gegenseitig ergänzen. Ich weiß in der Zeit, wenn ich Hunger habe, jedenfalls, dass ich das mache, weil ich es für Jesus mache und weil es eine Freude ist. Ja, das ist so, also schwer zu beschreibendes Gefühl und es ist eine innere Verbundenheit mit meinem Herrn und Erlöser, der mich unendlich lieb hat, wie ich weiß und den ich von Herzen liebe. Und das ist, glaube ich, eine ganz tolle geistliche Übung. In der Theorie ist es dann übrigens so, dass man die Zeiten, während man normalerweise essen würde, für Beten benutzen kann. Das hat bei mir so noch nicht ganz durchgängig funktioniert, weil ich dann irgendwie, wie auch immer, gibt dann andere Gespräche, die man halt führt. Und wir reden ja sonst auch beim Essen. Dann redet man mit seiner Frau halt mal, auch ohne, dass dabei gegessen wird. Also, aber trotzdem, es ist diese 24 Stunden geben dir während dieser Zeit eine Gebetshaltung. Und das ist das Entscheidende, auch da wieder. Ja, es ist nicht, dass man die ganze Zeit sich dann hinsetzt und sagt, so, jetzt bete ich eine halbe Stunde lang, sondern es ist im Grunde ein Tag, den man im Gebet verbringt, auch wenn man nebenher arbeitet. Und das vielleicht auch noch als praktischer Hinweis. Also ich habe gesehen, so am ersten Abend ist das super, da kann ich sogar ein bisschen länger arbeiten und vielleicht sogar noch was trainieren. Und ein bisschen schwierig wird es dann am Nachmittag des zweiten Tages, da sollte man sich also die Arbeitsergebnisse vielleicht noch nicht gleich rausschicken, sondern am nächsten Morgen nochmal ansehen, wenn es einem so ein bisschen schwummrig geworden ist. Aber auch das ist also, das verfliegt dann in der Regel wieder. Ja, das ist eigentlich jetzt das Thema gewesen. Dreiklang, beten, geben, fasten. Und wir sollten das Fasten einfach nicht völlig außer Acht lassen und nicht völlig vergessen. Und wer von euch neugierig ist und es mal für sich ausprobieren will, der kann ja einfach mal in den nächsten Wochen sich so einen Tag in der Woche raussuchen. Ich glaube, wir sind inzwischen frei genug, es auch an einem der Tage zu machen, wo früher die Pharisäer gefastet haben. Ich denke, da ist man ganz frei. Ja, ich möchte noch für uns beten und wenn ihr wollt, dürft ihr aufstehen. Ja, danke, himmlischer Vater, für dein Wort. Danke, Jesus, für dein Opfer am Kreuz, mit dem du die Sünde und den Tod endgültig besiegt hast, dass wir nichts mehr tun müssen. Und danke, Jesus, dass wir im Fasten ganz tief mit dir verbunden sein dürfen. Wir warten auf deine Wiederkehr, Jesus. Komm bald, so wie du es verheißen hast. Amen.